RD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wer muss denn reden? Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Herzlich willkommen auch von mir. Und Jeff, in der letzten Folge haben wir über die verschiedenen Stufen der Trauer gesprochen, durch die du gerade läufst, die du durchläufst. Und jetzt mit ein bisschen Abstand zum Wahlergebnis, wie geht's dir jetzt damit? Hat sich das so ein bisschen gesetzt? Hast du das sacken lassen können?
Also ich muss sagen, Ingo, das ist normalerweise meine Lieblingswoche des Jahres, weil das Thanksgiving-Woche ist.
Natürlich, und stimmt. Ich war so noch auf die...
Es gibt nichts Besseres, ne, als ein Feiertag. Das geht nur um das Essen. Also nicht nur, es gibt auch die Geschichte davon, aber es ist eine Zeit, wenn Freunde und Familie zusammenkommen. Es gibt viel Football im Fernsehen und der Macy's Day Parade. Es ist eine Zeit, zusammenzukommen und einfach sich gemütlich zu machen zu Hause oder
viel lecker essen auf jeden Fall.
Unter Freunde. Ja. Aber dieses Jahr wird
hier
vielleicht...
hier laufen auch die Vorbereitungen schon bei uns.
Genau.
Also du hast doch schon hier...
Ich habe alles bestellt. Ich habe schon die Brühe gemacht. Ich habe schon meinen Mushroom Gravy sehr lecker gemacht.
Das Rezept könnten wir vielleicht mal in die Shownotes stellen.
Ja, wenn jemand Interesse hat. Also ich mache nie die Süßkartoffeln Casserole. Das ist die Süßkartoffelnpüree mit Marshmallow überbacken, weil das macht eine Freundin von mir, die ein Austauschjahr in Arkansas gemacht hat. Und das ist ihre Spezialität. Aber es
das
gibt,
ist auch leider unverschämt lecker, so schlimm es sich anhört.
Es gibt diese Sachen, die wir essen nur einmal im Jahr. Ne? Die Pecan Pie, Pumpkin Pie, Truthahn mit Stuffing und Green Bean Casserole und was noch? Also Cranberries und...
Pecan Pie, ja, hast du schon erwähnt. Ja, also eine Menge, es gibt zu essen. Und natürlich die große Tradition auch in unserer Familie, die Dankbarzeit, wie du es mal genannt hast. Ne? Mhm. Einmal zu sagen, wofür man dankbar ist. Ja. Und das wird dir dieses Jahr mit Blick auf die US-Wahl nicht ganz so leicht fallen,
nee,
oder?
Vielleicht wird das ein bisschen schwieriger, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht, also ich finde immer, wenn man zusammenkommt und sieht eine tolle Gruppe, Familie, Freunde in einer tolle Community, dann hat man auf jeden Fall irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Nur, wenn das wirklich Familie ist, manchmal muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zusammen ist mit Tante, Onkel, Cousin oder zum Beispiel in meinem Fall Vater, der andere politische Meinungen haben.
Das haben wir ja in unserer Doku sehr gut erkennen können.
Also
ja, aber auch dein Papa sagt, no politics over Thanksgiving dinner. Also die Politik wird in diesem Jahr wieder bei vielen, vielen Familien im Land ausgeblendet, damit Thanksgiving nicht die Truthahnkeulen durchs Esszimmer fliegen.
Ja, also mein Vater und ich haben immer noch nicht gesprochen eigentlich seit der Wahl. Wir haben nur, also regelmäßig, ich glaube täglich getextet, aber er kommt im Dezember auf einen Besuch und wir haben schon entschieden, dass wir würden das Thema einfach zur Seite lassen, wenn das geht.
Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, das letzte Mal, dass er zu Besuch war, hat er nicht mal den Koffer abgestellt, da hieß es schon. Hast du gehört, was die Demokraten gerade vorhaben oder sowas?
Aber ich habe eine Strategie. Ich würde das Thema, also nicht darüber reden, aber ich dachte, ich schicke die Kinder da rein und die können dann fragen, Opa, warum hast du das gesagt oder das gemacht? Also mal sehen dann, wie er manche Sachen erklärt zu seinen Enkelkindern.
Ja, aber an Weihnachten und auch an Thanksgiving versuchen, wie gesagt, viele Familien das Thema auszublenden und ja, dennoch freue ich mich sehr auch auf Thanksgiving diese Woche. Auch mein Lieblingsholiday, weil es alles das mitbringt, was auch die Weihnachtszeit ja mit sich bringt, zusammen sein, gemütlich, viel essen und Zeit zusammen verbringen, aber ohne diesen ganzen Stress von Geschenken. Wobei, witzigerweise, wir haben das, glaube ich, vergangenes Jahr oder vor 2 Jahren auch schon mal in einer Folge angesprochen, ist schon interessant, wie nach Halloween, jetzt auch irgendwie nicht Thanksgiving per se, aber dieses Black Friday und Black Week nach Deutschland gekommen ist, wie das hier schon auch adaptiert wurde, wo dann doch wieder der ganze kommerzielle Stress so ein bisschen reinspielt. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, der Black Friday, der schwarze Freitag, hat nichts mit einer Katastrophe an der Börse zu tun, sondern hat damit zu tun, dass es so viel verkauft wird an diesem Tag, weil da die Weihnachts-Shopping-Saison losgeht am Tag nach Thanksgiving in den USA. Ja. Und dann einfach viele Geschäfte, viele Unternehmen in die schwarzen Zahlen kommen, weil sie so viel dann verkaufen. Ja. Es gibt Rabattangebote, Rabattschlachten. Aber ich habe hier jetzt auch schon bei uns in der Post von irgendwelchen Online-Händlern und hier Black Friday, wo ich immer denke, woher wissen die Leute denn, was das mit diesem schwarzen schwarzen Wochen und schwarzen Freitag auf sich hat, der nicht irgendwie einen Bezug zu den USA hat.
Aber ja, ich kann erinnern auch, also bei uns war tatsächlich der Freitag nach Thanksgiving, weil Thanksgiving ist immer am 4. Donnerstag im November, der Freitag war immer Shopping Day und wir sind, meine Mutter besonders, meine Mutter und ihre Schwester, meine Tante sind immer, die sind um 8 losgefahren und sind dann um 8 zurückgekommen. Und als wir ein bisschen älter waren, sind wir auch dann mitgegangen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, bei uns ist es ein bisschen zu viel. Und ich finde, bei uns der Regel ist, dass Weihnachtszeit fängt an erst nach Thanksgiving. Dass man muss ein bisschen Zeit nehmen für jeden Feiertag und nicht zu schnell. Also ich liebe Stollen, ich liebe Vanillekipferl, aber ich esse die nicht bevor
auch wenn Dezember. Die Lebkuchen schon im August oder September in den genau. Regalen stehen.
Sonst kann das, man kann das nicht mehr sehen. Ne? Also ja. Und dann ist es nicht special, es ist nicht besonders und deswegen, man braucht, so also jede Feiertag hat seine Zeit und wir sind jetzt in Thanksgiving-Woche, in Thanksgiving-Zeit und erst dann am Montag geht der Weihnachtszeit bei uns los.
Wobei, genau, man muss der Wahrheit, muss man aber auch geschuldet sagen, die ganzen Deko-Sachen für die Weihnachtsdekos, die stehen hier schon in den Start. Die hast du schon in die sind Position stark klar, gebracht.
Ne? Auf jeden also. Fall. Aber die Deko ist immer noch diese also, genau, die bunte Blätter, und, Kürbis und so weiter. Und das bleibt diese Woche so, auch wenn die Weihnachtsmärkte sind ab heute, glaube ich,
geöffnet. Ja, schon seit einigen Tagen.
Der Rathaus hier in Hamburg öffnet heute, der Rathausmarktplatz. Also das ist meine Lieblingsweihnachtsmarkt in Hamburg. Und ich freue mich immer, am ersten Tag da zu sein mit meinem Glühwein und Grünkohl.
Also, gut, bevor wir jetzt zu sehr über deutsche Weihnachtstraditionen abdriften und wie begeistert viele Amerikanerinnen und Amerikaner, so wie du, darüber sind, nochmal eben zurück. Diese Woche ist eine wichtige Woche, Feiertagswoche, Thanksgiving, ganz, ganz großer Tag, einer der größten Reisetage auch. Ne? Das ganze Land reist quer, kreuz und quer zu Freunden und Familien. Also das gibt dann immer Staus auf den Autobahnen und lange Schlangen beim Check-in an den Flughäfen. Teure also Tickets. Viel Bewegung. Ja. Achso, ich hatte eben ja noch gefragt, wo du dich bei deiner Trauerbewältigung befindest. In welcher Phase? Immer noch bei Wut oder gehst du es immer noch durch?
Ach du, wir kommen gerade zu der neuesten Kabinettauswahl von Trump und dann wegen dieser Themen bin ich noch in Depression. Aber
oder in Denial, nicht
wahrhaben wollen. Also Acceptance bin ich noch nicht und das sehe ich auch, ehrlich gesagt, unter Freunde in die Staaten. Es gibt, ich hatte das Gefühl, vor 4 Jahren gab es eine, komm, wir müssen was tun, wir müssen uns organisieren, wir müssen, und gab es dann schon sofort die Planung für diese Women's March, also als so viele Leute sind nach Washington gereist, so viel von meine Freunde in Washington waren dabei und haben marschiert mit ihren Töchtern, mit ihren Freundinnen, mit ihren Schwestern und hatten das Gefühl, wir tun was, wir zeigen was und das ist, habe ich das Gefühl, nicht mehr der Fall. Leute sind ein bisschen immer noch so vielleicht in meiner Phase von Trauer in die Depression oder haben das Gefühl, was hat es gebracht? Also jetzt sind wir wieder in diese Situation wie in 2016 und es geht wieder los. Das hat nicht geholfen. Trump hat eigentlich mehrere Popular Vote gewonnen dieses Mal. Also es ist
ein sehr viel deutlichere, klarer, sehr viel deutlicherer Sieg. Und damals konnte man noch vielleicht sagen, ja, okay, mal gucken, vielleicht mal einen Außenseiter probieren. Diesmal wusste man ziemlich genau, wen man bekommen würde. Und insofern sind bei uns viele Freunde in Washington jetzt ein bisschen ratlos, was also weitergehen soll. Aber ich habe
die demokratischen Freunde.
Die demokratischen, genau. Die Republikaner, die feiern. Aber ich hatte so auch so das Gefühl nach der Wahl in Washington, als ich da noch war, war so ein, das war dann schnell abgeräumt, weil es auch so deutlich war. Alle 7 Swing States gingen an Trump und die Republikaner. Also dass da so ein, naja gut, dann ist das so. Da war nicht so ein Spirit of Rebellion, irgendwie so ein, da müssen wir jetzt. Vielleicht kommt das noch im Laufe dann der Präsidentschaft, wenn die dann am 20. Januar losgeht, aber ja, es ist mehr so ein, entweder Schulterzucken, Achselzucken oder
eine Art so
Resignation.
Resignation, würde ich sagen. Also an der anderen Seite, mein Vater zum Beispiel ist ganz begeistert von viel von Trumps Auswahl, von seinem neuen Kabinett. Nicht alle, und wir kommen dazu, aber von vielen. Und er meckert immer, dass im Medien höre ich nur Trump, Trump, Trump und was ist falsch gelaufen. Und die Demokraten verstehen immer noch nicht, dass die haben uns auf der falschen Weg gebracht. läuft und Trump bringt uns zurück, wo wir sein sollen. Und er ist voller Hoffnung, er ist voller Begeisterung. Er denkt, dass, genau, also wie er schon in deinem Film gesagt hat, dass Trump kann uns, und er ist die Einzige, der kann uns von der Situation retten und bringen uns zurück auf den richtigen Weg. Und das geht mit der Wirtschaft so, also, aber nicht nur das, mit der südlichen Grenze, mit Einwanderungspolitik und mit viel anderes. Er ist ganz hoffnungsvoll und begeistert.
Wir haben ja auch gesehen, die Börse hat gleich irgendwelche Sprünge gemacht. Also da ist so ein bisschen Wetten darauf, dass sich das wirklich so einringt, wie viele Republikaner, wie Begeisterte, wie dein Vater das so erhoffen und sehen. Aber wenn man sich diese Symbiose zwischen Donald Trump und Elon Musk beispielsweise anguckt und Elon Musk ja dieses besondere Amt bekommen soll.
Doge,
das Department ist irgendwie kreiert worden. Es gab es nämlich Department of
Government Efficiency.
Genau, es klingt so wie so ein Zaubereiministerium oder sowas. Aber wenn man sich überlegt, wo kommt Elon Musk her, woher will er das? Der will ja nicht wirklich einen Ministerposten haben. Der ist wie sehr viele Silicon Valley Milliardäre und Tech-Innovateure und Disruptors, wie sie auch genannt werden, dem geht es darum, viel Regulierung runterzuziehen, viele Beschränkungen oder viele Auflagen, die es gibt, aus gutem Grund teilweise auch, aber abzureißen. Und wenn du dann quasi einen Präsidenten hast, der jetzt mit so einer Art Vollmacht ausgestattet ist und da durchregiert und dann daneben jemanden hast, der sagt, oh, das ist meine Chance jetzt auf darauf, das umzusetzen, was ich gerne machen möchte, also dann hat das natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die Wirtschaft in gewisser Weise. Also es kann gut sein, dass jetzt erstmal gewisserweise die Wirtschaft einen Bounce auch nach oben macht, weil viele Unternehmen jetzt von, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Fesseln, wie Elon Musk es sieht, vielleicht befreit werden. Jetzt muss man natürlich sagen, viele dieser in Anführungsstrichen Fesseln oder Auflagen sind ja aus gutem Grund eingeführt worden. Umweltschutzauflagen oder bestimmte Behördenansichten, dass man nicht überall was hinbauen kann oder was auch immer. Ja, also das ist ja nicht so, es ist quasi eine, damit es so ein zivilisiertes Miteinander geben kann. Wenn man das alles abreißt, für den entfesselten Kapitalismus in gewisser Weise, haben diese libertäre Ansichten, die Beschränkungen aufheben und erstmal machen, das ist ja auch sehr amerikanisch und das ist aber das, was Elon Musk, glaube ich, dann antreibt und mal gucken. Ja. Ja. Und welche, ich nenne es mal Kollateralschäden es dann gibt, das muss man dann sehen, die es dann vielleicht auch geben kann. Das ist dann die andere Seite der Medaille.
Die Märkte kriegen jetzt schon ein Bounce, das stimmt, aber wie lang wird diese Bounce so sein? Und das ist irgendwas, das wir müssen warten und sehen. Aber auf jeden Fall, also diese Thema Deregulierung ist irgendwas, das wir sehen, hat eine rote Faden durch viele von Trumps Auswahlen, seinen Picks. Also was wir auch sehen, ist Leute, die hauptsächlich sind sehr treu, sind so sehr loyal an Trump. Die sind Leute, die entweder haben ihn schon von Anfang unterstützt oder sind eventuell zurück zu ihm gekommen und haben sich dann entschuldigt. Mhm. Kiss the ring, also der Ringe geküsst und sind jetzt rein im Club geholt und rein im Boot jetzt im Kabinett.
Ja, in der Tat. Wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen auf die ganzen Ministerernennungen, Kabinettsposten, Beraterposten, das ganze Trump-Team, das er jetzt gerade zusammenstellt, mal ein bisschen beleuchten. Wir können da nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Es ist auch erstaunlich, also ich kann mich nicht erinnern, mit welchem Tempo da irgendwie jeden Tag wird ein neuer oder mehrere neue ernannt, die da reingesetzt werden. Das ist auch ein großer Unterschied zu 2016, habe ich das Gefühl. Da war quasi niemand auf der Palette. Also
er war gar nicht vorbereitet in 2016. Er hat nicht gedacht, dass er gewinnen wird. Aber jetzt ist es, auf Englisch nennt man ein Breakneck Pace. Also gebrochenen Nacken.
Ich glaube, man würde im Deutschen sagen, es ist ein Höllentempo. Ja, ist erstaunlich, weil er eben viele Positionen schon vorher vorbereitet hatte und sehr viele sind äußerst umstritten oder kontrovers oder they raise an eyebrow, würde man im Englischen sagen. Also das sorgt für Erstaunen. Und wir haben auch einige Zuschriften von Ihnen, von euch, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen diesbezüglich. Beispielsweise eine hier, die sagte, Trump hat viele Ministerposten an Promis und eben nicht an Berufspolitiker gegeben. Warum stört das die Berufspolitiker bei den Republikanern nicht? Also bei uns in Deutschland ist das jedes Mal ein Thema, wenn Ministerposten zu vergeben sind und dann ein Spitzenpolitiker der einen Partei übergangen wird und dann beschweren die sich und dann gibt es immer Zerwürfnisse. Aber hier gibt es wenig Murren von den Politikern, die jetzt übergangen wurden.
Ja, die können nicht so viel tun. Also das ist der Wahl von der Präsident. Also wer irgendwas zu sagen hat, vielleicht ist der FBI FBI. Und normalerweise jeder Kandidat wird gecheckt, also macht einen Hintergrundcheck und vielleicht dann, wenn irgendwas rauskommt, das kontrovers ist, dann würde der Präsident-elect dann sagen, okay, nee, das geht nicht, weil der wird nicht bestätigt zum Beispiel. Mhm. Dann suche ich jemand anders aus. Aber das ist wirklich sein Wahl. Es geht nicht um der Parteien, es geht um der Präsident, weil das ist sein Administration, sein Kabinett.
Sein Team, ja. Mhm. Hier zeigt sich eben auch wieder, dass es nicht so ein Parteiensystem gibt wie bei uns, wo die Parteien das dann bestimmen mit der Parteiführung, der Parteispitze, sondern die Partei ist da außen vor und die Politiker. Wenn einer eben ernannt wird, der aus der Berufspolitikerriege, nenne ich es mal, kommt, dann schön für den, aber grundsätzlich haben die da kein Sagen. Es ist so ein bisschen aber auch wie in Frankreich, da ist ja auch der Präsident sehr viel zentraler für die Geschicke des Landes und eben auch für die Aufstellung, für das Team, das da seine Regierung mitbestimmt. Und in diesem Fall, ja, es ist ein schönes Wort im Englischen, it's Trump's prerogative.
Ja. Yeah.
Das ist seine gutes Recht.
Also wie wir schon gesagt haben, auch der republikanische Partei jetzt ist der Trump-Partei. Also es gibt nicht jemanden, der gegen ihn geht, weil die waren alle primary, die haben alle ihre Stelle verloren, so wie Liz Cheney zum Beispiel. Er hat, wie gesagt, gewonnen mit einer solide Mehrheit und das hat ihm eine Mandate gegeben, es ist so gesehen, dass er darf entscheiden. Und es gibt nicht so viele Leute, die gegen ihn also kritisieren würde. Wir würden sehen. Also mit diese Leute wird, die müssen die meisten mindestens in diese Kabinettstelle, die wir diskutieren jetzt gleich, die müssen bestätigt sein von der Senat.
Und da gibt es schon so ein paar Widerständler, Kontroversen. Aber schauen wir uns mal an. Und grundsätzlich ist das ein Kabinettsteam, das so, würde ich sagen, noch nie ernannt worden ist. Schauen wir mal auf ein paar der Namen. Wir können nicht alle ansprechen, aber wir haben uns ein paar rausgesucht.
Ja, wir fangen an vielleicht mit einem, der hat mindestens der bekannteste Name. Das ist RFK Jr., Robert F. Kennedy, der Neffe von JFK. Vielleicht könnt ihr erinnern, er war ein Kandidat sogar. Er kommt aus die bekannteste demokratische Familie der USA und war auch selber Demokrat, bevor er Independent geworden ist. Und dann war dieser Drittpartei-Kandidat, der war mehr ein bisschen ein Disruptor, aber hat am Ende entschieden, dass er das nicht schafft und hat seine Unterstützung hinter Trump geworfen. Und das war, also Trump war wirklich begeistert davon, begeistert von viele von seinen Ideen. Kennedy ist ein Rechtsanwalt und Umweltaktivisten, der eigentlich ist jetzt nominiert als Gesundheitsminister. Also er hat keine formelle Ausbildung oder Hintergrund.
Er ist kein Karl Lauterbach.
Nee.
Auch Mediziner ist.
Aber er ist sehr aktiv als Anti-Vaxxer und so ein Impfgegner und ein Verschwörungstheoretiker. Der hat viele verschiedene Ideen, die gehen um gesundheitliche Themen. Und er wird jetzt der Neue, vielleicht, wenn er konfirmiert ist. Er, würde ich sagen, ist einfach der kontroverseste von Trumps Auswahl. Er ist das ist auch irgendwas, wo ich könnte mich nicht zurückhalten, musste meinen Vater schreiben und sagen, ja, ein Impfgegner, also good luck with that, ne, so viel Glück. Also mein Vater war auch selber jemand, der als Kind, als Neunjähriger Kinderlähmung hat, Polio. Mhm. Und wenn er geimpft wäre, dann wird das nicht der Fall sein, dass er heute, also hat Muskel verloren in ein Bein und in seinen Rücken, hat immer noch Schmerzen. Deswegen ist es eine furchtbare Krankheit. Also Kennedy hat gesagt schon, wenn gefragt, dass er würde Impfungen noch erlauben, dass jeder soll entscheiden für sich. Also es ist jetzt der Fall in den Staaten, dass Bundesländer dürfen entscheiden und dass die meisten haben entschieden, dass Kinder müssen bestimmte Impfungen haben, bevor die in die Grundschule anfangen. Also und das ist voll normal. Das ist
ja, ich erinnere mich, als ich in die USA gegangen bin zum Studieren, musste ich auch 2-3 Impfungen noch nachholen, weil die nicht ausreichend waren. Und auch unsere Kinder, als wir in Washington waren, in die Grundschule, da war auch eine, die in Deutschland eine optionale Impfung ist, eine zusätzliche irgendwas, ich weiß schon gar nicht mehr, aber das war da unbedingt und die hätten nicht den Fuß durch die Tür der Grundschule setzen können, wenn sie das nicht hätten vorher vorweisen können. Also das ist schon erstaunlich, denn in den USA ist das eigentlich eine sehr, sehr geregelte Sache mit dem Impfen und da sind auch viele hinterher, aber ja, Corona hat da wahrscheinlich auch eine Menge verändert und jetzt ist es optional geworden.
Eine Menge Skeptiker gemacht, wahrscheinlich auch hier in Deutschland.
Was aber dann natürlich dazu führen dürfte, dass es vielleicht weniger Impfungen auch gibt.
Genau. Also, oder mindestens, wie er sagte, Leute dürfen selber entscheiden. Das ist auch irgendwas, das wir hören von vier in Trumps Kabinett, dass die sind gegen Regulierung, dass man soll selber entscheiden für
Ja,
sich.
da sind wir wieder bei diesem libertären Gedanken und sagen, okay, jeder ist seines eigenen Schicksals Schmied in dem Sinne.
Ja, also viele Leute fanden ihm gut, diese Idee von Selbstentscheidung. Also manche Leute, aber ich habe von einer Freundin gehört in den Staaten, die ist eine große Fan von Obamacare, weil sie hat eine, wie heißt das, eine Vorerkrankung und hat dann mit Obamacare, was auch benannt ist als die Affordable Care Act, die ACA. Und dadurch hat sie Krankenversicherung und hat erzählt, dass viele Leute googeln Obamacare jetzt und merken das erste Mal, das ist die ACA, das ist diese Krankenversicherung, das erlauben Leute mit Vorerkrankungen, diese Versicherung zu bekommen.
Ich sag mal, sind revolutionär in gewisser Weise, dass man eben nicht abgewiesen werden kann von der Versicherung, wenn man bestimmte Vorerkrankungen, wie du sagst, hatte.
Genau.
Und du meinst also, es geht jetzt erst vielen auf, wogegen sie quasi gestimmt haben?
Ja,
also.
Ja. Und wir würden sehen, was RFK Jr. zu tun hat mit Obamacare, ob er dann eventuell einen neuen Plan für eine Alternative vorstellt oder ob das bleibt. Also Trump hat versucht in 2016 in seiner ersten Amtszeit das rauszuschmeißen und wie wir wissen, in der Debatte hat er gesagt, dass er hat eine, was war das nochmal?
Ein Konzept für einen
ja.
alternativen Gesundheitsplan.
Niemand hat das Konzept gehört, aber vielleicht Kennedy weiß,
das werde
was
ich
das
in
ist.
Zukunft auch immer sagen.
Ja.
Nee, ich habe da noch keine Antwort drauf, aber ich habe ein Konzept für eine Antwort. Ja, nee, aber das ist tatsächlich, ich glaube, bei Trump auch so ein bisschen eine persönliche Vendetta, dass er Obamacare irgendwie abschaffen möchte. Weil es auch bei vielen Republikanern natürlich, das kommt nicht von ungefähr, unbeliebt scheint, die eben sagen müssen, der Markt muss das vielleicht eher regulieren oder wir müssen es freier entscheiden können. Aber dass eben Obamas Name dran prangt. Ich glaube, das ist der größte Stachel in Trumps Fleisch. Und vielleicht behält das irgendwie bei, denn es ist ja auch beliebt bei Republikanern auf der anderen Seite und nennt es aber irgendwie um. Vielleicht in Trumpcare oder.
Trumpcare, ja. Und dann geht das, ne? Also, it's all about marketing.
Gut.
Also, die Branding ist sehr wichtig.
Ja.
Ne?
Aber es ist schon interessant, eben diese Personalie, RFK. Andererseits auch nicht so überraschend, dass der irgendwie ins Boot geholt wird, weil er ja eben sich im Wahlkampf, als er noch lange als Independent kandidiert hatte, sich dann eben mit seinen Unterstützern auf die Trump-Seite geschlagen hat.
Ja.
Insofern.
Aber noch eine Name, die ich finde, ehrlich gesagt, fliegt ein bisschen unter der Radar. Man liest nicht mehr in der Presse über diese nächste Kandidat. Er heißt Russell Bott. Er ist ein Architekt von Project 2025 und wir haben schon darüber gesprochen. Er war schon in Trumps erste Kabinett in 2016 und wird vielleicht, wenn er bestätigt ist, der neue Leiter der OMB, das ist die Office of Management and Budget. Also, was würde man?
Das haben wir, glaube ich, in Deutschland so nicht. Das ist so eine Art eigenes Ministerium für die Verwaltung, die Administration, diese gigantische, ja, die dieses große Land regieren muss und gleichzeitig auch für den Haushalt. Mhm. Also irgendwie die ganzen Haushaltsposten laufen da durch. Also eine zentrale Stelle, wir haben ja gesehen, am Haushalt ist unsere Bundesregierung gerade zerplatzt. Also ganz, ganz wichtig, es geht ums Geld. Und die Heritage Foundation, das ist ja ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht. Man darf nicht vergessen, die Heritage Foundation ist quasi die Dachorganisation für das Project 2025. Es ist ein erzkonservativer Think Tank, aber beteiligt an diesem Project, das ja schon seit 2 Jahren, dieses Mandate for Leadership, also so eine Art 900-seitiges Manuskript, wo all die Punkte, die Konservative gerne sehen würden, mal aufgelistet worden sind. Da sind ganz, ganz viele andere konservative Thinktanks drin. Das ist jetzt nicht nur Heritage, sondern das ist quasi, die sind, wenn man so will, der Federführer. Aber dann kommen eben ganz, ganz viele dahinter. Und deswegen ist es auch so ein Sammelsurium. Man kann gar nicht sagen, das ist so ein konkreter Plan. Da sind sehr unterschiedliche auch Dinge drin, beispielsweise was die Wirtschaftspolitik betrifft. Da sind nicht auch kontroverse Dinge im Sinne von nicht alle in eine Richtung, sondern die widersprechen sich teilweise auch. Also
ja, aber so kontroverse mal. Sachen in die Sinne von, die sind eine extreme Interpretation von der Verfassung oftmals.
Ja.
Also wie die wollen die ganze Macht unter der exekutive Branche der Regierung bringen, sodass der Präsident hat mehr Macht und darf auch entscheiden ohne manchmal ein Prozess oder ohne die Kongress.
Das zusammen. Ist die Befürchtung der Demokraten und auch der Gegner natürlich. Die Republikaner würden sagen, Moment mal, wir verändern die Verfassung nicht, es bleibt alles in der Bande. Der ist sowieso schon sehr viel mächtiger, der Präsident, als jetzt wir zum Beispiel von unserem Bundeskanzler in gewisser Weise das kennen, sondern das Land ist ja darauf ausgerichtet, dass diese Exekutive eine sehr starke Führungspersönlichkeit ist. Und wenn einer das nur ein bisschen effizienter ausnutzen möchte, dann ist das ein gutes Recht, zumal er, wenn er ja dafür gewählt wurde.
Kann sein, aber unsere Regierung ist so gebaut, dass es gibt diese Checks und Balances. Ja. Und das ist eine Art, diese Guardrails, wie man die nennt, diese.
Ja, diese Banden und Richtlinien, an die, in deren Korridor sich eine Exekutive bewegen kann.
Genau, dass Demokratie auf der Gleis zu halten, sozusagen. Also wenn man die dann rausnimmt oder der Verfassung neu interpretiert und gibt so viel Macht ohne einen Prozess und ohne andere Meinung, dann haben wir einfach also Entscheidungen, die sind nur die Wille von der Präsidentin. Und wie wir schon wissen, Trump sucht jetzt seine Kabinett aus nur von Leuten, die loyal zu ihm sind. Er war mindestens in die erste Amtszeit, hat er viele Leute, die waren Politiker, die waren also Karrierepolitiker, die hatten viel Erfahrung in der Regierung mit verschiedenen Präsidenten in verschiedenen Zeiten und könnten dann sagen, hey, das ist eine schlechte Idee oder das geht nicht. Und jetzt hat er nur Yes-Männer und Frauen. Mhm. Ja-Männer und Frauen, die würden sagen, super, toll, machen wir das so. Kein Gegendruck.
Ja, und bei dieser Personalie geht es eben darum, auch das ist ja jetzt nichts Neues, das hat er ja auch so angekündigt im Wahlkampf, dass das sein Ziel ist, eben die Verwaltung auch in gewisser Weise zu streamlinen, mit Loyalisten auszustatten. Und man darf nicht vergessen, bei jedem Wechsel einer Administration, bei jedem Präsidentenwechsel, vor allen Dingen einem Parteiwechsel, gibt es einen riesigen Umzugsmarathon in Washington. Also ich sage immer, alle 4 Jahre oder alle 8 Jahre, wenn es wechselt, dann wäre ich gerne Umzugsunternehmer. Da machst du wahrscheinlich eine Menge Geld. Da ist ein Kommen und Gehen, da wird eine Menge ausgewechselt, natürlich. Vielen Posten in Ministerien, in der Verwaltung. Aber das beschränkt sich in der Regel auf einige Tausend. Und dieses Project 2025, das hat ja auch skurrile Sachen. Da steht drin, wir wollen Pornografie abschaffen oder auch das Erziehungsministerium, Bildungsministerium, lauter solche Sachen. Aber eben ein ganz wichtiges ist eben die Verwaltung dem Willen, wenn man so will, des Präsidenten unterzuordnen. Und dafür hatte Trump zum Ende seiner ersten Amtszeit dieses Schedule F Executive Order angeschoben, die dann nicht richtig umgesetzt wurde, weil er dann abgewählt wurde. Aber darum ging es noch viel mehr. Die Rede ist teilweise von 30.000, 40.000 vielleicht Beamten, die ja eigentlich Kündigungsschutz haben, wenn man so will, die als besondere politische Appointees zu bezeichnen, plötzlich umzubenennen in ihrer Funktion, in der Trägerschaft und dadurch kündbar zu machen. Mhm. Und die komplett rauszuschmeißen und zu besetzen mit Loyalisten, die dann eben nicht, sagen wir mal, der Verfassung in erster Linie verpflichtet sind, sondern ihre Loyalität dem.
Oder gar nicht zu ersetzen. Ich meine, also wenn diese OMB, diese Abteilung von der Haushalt, wird wahrscheinlich sehr eng zusammenarbeiten mit der Doge, mit Vivek Ramaswamy und Elon Musk. Und die wollen 1 Billion von der US-Haushalt einfach schneiden. Die wollen, also, und wenn man guckt auch auf der ganze Haushalt, also es ist schwer zu sehen, genau, wie die das schaffen. Also es wird wirklich schwierig, aber die Civil Servants wäre ein Ort wahrscheinlich anzufangen.
Wo man eine Menge Leute rausschmeißen kann und das dann wahrscheinlich nur brach liegen lässt erstmal. Aber Project 2025 war ja etwas, wovon Donald Trump sich im Wahlkampf distanziert hat. Ich glaube, weil da auch eine Menge negative Presse diesbezüglich war und er das wahrscheinlich nicht mit sich dann zusammenbringen wollte. Jetzt dieser designierte Minister Ward, der war ja schon in seinem ersten Team und da sind eine Menge Überschneidungen und da wird vieles von dem, was da die Heritage Foundation zusammengetragen hat, doch auch seinen Weg finden in die Policy von Donald Trump. Und wir haben in unserer Dokumentation von Birgit Wernke und mir, die ja am Vorabend der Wahl lief, im ersten, ist in der Mediathek auch noch nachzugucken, für alle, die es noch nicht geschaut haben, wirklich nochmal Trump America. Und in dieser Doku habe ich ein Interview geführt mit James Carafano von der Heritage Foundation. Und der hat diese ganzen Bedenken der Demokraten und von dem, was jetzt passiert unter Trump, der jetzt quasi diese Gedanken von Project 2025 wieder ins Boot holt, der hat das wie folgt kommentiert.
Wie definieren Sie das Ziel von Project 2025?
Es beschreibt nicht, was ein Präsident tun wird. Es legt ihm nur nahe, an diese Dinge musst du denken, wenn du anfängst zu regieren. Die Herausforderung ist doch, sobald man das Amt antritt, muss man einen riesigen Regierungsapparat mit Millionen Menschen managen. Wie geht man das an? Wie durchdenkt man diesen Prozess?
Das Zitat, das ich hier habe, lautet: Das Ziel ist, den Beamtenapparat dem Willen des Präsidenten zu unterwerfen.
Nun sollte das nicht das Ziel eines jeden Präsidenten sein? Der Präsident wird vom Volk gewählt, damit er gewisse Dinge umsetzt. Dazu hat er laut Verfassung das Recht. Wenn ihm Staatsbeamte dabei im Weg stünden, kann der Präsident alle Mittel einsetzen, die auch der Staatsapparat vorsieht, um seinen Willen durchzusetzen.
Dazu sagen die Demokraten, das sei der Versuch, den Präsidenten mächtiger und autoritärer zu machen.
Das stimmt nicht. Reine Angstmacherei. Die Verfassung wird nicht geändert. Die Gesetze werden nicht geändert. Wie soll das den Präsidenten noch mächtiger machen als bisher?
Na, indem zum Beispiel das FBI seiner direkten Kontrolle unterstellt werden soll.
Da steht nichts in den Plänen, dass er ein Diktator sein wird. Nochmal, es passiert nichts Illegales. Man setzt nur die Politik um, für die man gewählt wurde. Wie das jemanden zum Diktator machen soll, ist mir ein Rätsel.
Aber war es nicht so, dass die Republikaner frustriert waren in Trumps erster Amtsperiode, weil sie nicht so viel konservative Politik umsetzen konnten wie gedacht? Und mit Project 2025 wollen Sie sicherstellen, dass das nicht nochmal so läuft? Und zwar vom ersten Tag an?
Es hilft einem Präsidenten, sich vorzubereiten, den Regierungsapparat zu managen. Wer das als Bedrohung der Demokratie sieht, soll halt nicht dafür stimmen.
Ja, soweit James Carafano von der Heritage Foundation. Er selbst, muss man sagen, ist mit dem Project 2025 nicht so befasst gewesen, aber er ist einer der wenigen bei dem Think Tank in Washington, der bereit war, darüber zu sprechen, über die Ausrichtung von Project 2025. Und ja, aber anscheinend haben die Amerikaner das nicht als Gefahr für die Demokratie gesehen und haben für Donald Trump gestimmt. Oder es war ihnen nicht klar genug, was es bedeuten könnte, nicht muss. Wie gesagt, ich will auch nicht immer den Teufel an die Wand malen, aber es sind schon eben viele Dinge da drin. Es ist ein Manifest, wenn man so möchte, das eine ganz umfassende Neuausrichtung auf eine ultrakonservative Politik und Gesellschaft sein würde. Also es würde die USA nachhaltig verändern, wenn vieles, vieles aus diesem Project 2025 wirklich so auch umgesetzt werden würde.
Ja, also ich sehe Wort als auf jeden Fall ein von der Extremer, wie gesagt, obwohl er nicht so viel in die Schlagzeilen war die letzte Zeit. Aber es gibt auch, müssen wir sagen, ein paar von Trumps Picks, seine Auswahl, die nicht so, würde ich sagen, kontrovers und nicht so extrem aus sind.
Also, ja, vor allen Dingen, die nicht fachfremd sind, sondern die in gewisser Weise Ahnung haben von der Materie,
Erfahrung,
für die sie jetzt eingestellt werden.
Und ein zum Beispiel ist Marco Rubio. Er ist ein Senator aus Florida. Er war selber eine Präsidentkandidat in 2016 und er ist nominiert als der Außenminister. Also er ist jemand, der hat auch Erfahrung im Senat mit Themen, mit China ist einfach seine große Thema zum Beispiel. Also er kommt ursprünglich aus Kuba und hat Obamas Kuba-Politik sehr stark kritisiert. Also er ist jemand, wo man sagen würde, ja, okay, macht Sinn. Also und wo man
allerdings auch erstaunlich, denn er war ja ein Gegner, die haben sich ja erbittert bekämpft.
Oh ja, er war benannt als Little Marco. Also die haben richtig doll gestritten und eventuell ist Rubio zurückgekommen, hat die Ringe gekürzt und ist dann in die letzte Zeit bekannt als eine enge Vertraute von Trump.
Ich glaube ja, dass solche Leute Trump am liebsten sind, die erst gegen ihn waren, so wie Vance ja auch. Ja. Der hat ihn ja als America's Hitler verglichen und solche Sachen. Aber wenn die dann quasi, when they come around, wenn die sich dann quasi, als hätten sie dann
und sagen,
das Licht
ich habe
gesehen,
einen Fehler gemacht.
Ja, genau, also als reuiger Sünder dann.
Irgendwas, das er nie macht.
Genau. Und sagt, doch, du bist doch der Beste, der Größte, der Tollste. Dann holt er sie ins Boot.
Insofern, also manche waren enttäuscht oder überrascht, dass es nicht Richard Grenell, der ehemalige US-Botschafter hier in Deutschland war, weil er war, es gab ein Gerücht, dass er würde der Nächste. Aber nee, es ist Rubio und man erwartet, dass er ziemlich schnell durch diesen Bestätigungsprozess geht, weil er ist nicht so kontrovers. Also genau wie vielleicht jemand, der heißt Scott Bessette. Scott Bessette ist nominiert als Treasurer. Er ist schwul, verheiratet, Vater von zwei Kindern. Er ist jemand, der gesehen ist als nicht so MAGA, obwohl er unterstützt Trumps Tarifplan, obwohl er sagt, dass man kann nicht alle auf
also
einmal.
Also der Finanzminister in gewisser Weise.
Genau. Ja. Also nicht einmal alle also Tarife vorstellen, weil man muss es ein bisschen langsamer machen, sodass also die Inflation nicht steigt. Aber er ist jemand, der bekannt ist auch als einer, der hat Geld gesammelt für Al Gore in 2000, als er der Präsidentkandidat war. Und also irgendwas, das Kopf von meinem Vater drehen würde. Er war der Chief Investment Officer von the Soros Fund Management. Das ist ein Fonds, Investmentfonds von George Soros. Und muss man sagen, er ist die rechte Boogeyman sozusagen. Also
Schreckgespenst.
Ein Schreckgespenst. Also mein Vater, also wenn irgendwas schief geht, also irgendwie George Soros' Name kommt immer hoch.
Als wäre der an ganz vielen Dingen, die im Land schieflaufen, schuld in gewisser Weise. Ja. Man muss dazu die kleine Geschichte einfügen. Es war, als du von der Columbia University dein Masters gemacht hast, dein Abschluss, die Graduation Ceremony, da war er der Commencement Speaker.
Genau, er hat eine Rede gehalten und als er, so meine Eltern waren da auch, du warst auch da und meine Eltern ganz stolz und in diese riesig schöne, es war, was war das, die
St. John's Cathedral.
St. John's Cathedral.
In New York.
Und also eine wirklich schöne Ort, sehr, sehr groß und da saßen alle und dann haben wir gehört, okay, und jetzt kommt George Soros und als er läuft zum Mikrofon hat man, es ist eine riesige Halle, aber man hört dann, also es war komplett Silence und dann hört nur einer, buh. Und das war mein Dad. Er hat George Soros geboot. Also die einzige in die ganze riesige Kathedrale, aber man hat das gehört überall und ich habe meinen Kopf nicht gedreht, ich habe gewusst.
Du hast die Stimme
That's
erkannt.
That's my dad. That's my dad. Also, anyway, also insofern, das ist aber irgendwas, das viele MAGA-Wähler und Trump-Unterstützer würden sagen, Entschuldigung bitte.
Aber immerhin ein Investmentbanker, der scheint zumindest von Finanzen eine Ahnung zu haben, ist nicht unerfolgreich und da könnte man, es ist nachvollziehbarer, warum er den, auch wenn er natürlich jetzt von außen kommt. Ne?
Und dann gibt es auch ein paar lustige Picks, muss man sagen. Also ich habe erst erfahren, dass Linda McMahon die neue Bildungsministerin genannt wird, wenn ich habe einen Link von einer Freundin bekommen, ich glaube, du hast es auch bekommen, mit einem Video, wo es steht, hier ist die nächste Minister of Education. Und da war Linda McMahon, die bekannt ist als eine ehemalige Administrator von dieser WWF Wrestling.
Genau, sie ist eine der Führungspersönlichkeiten bei WWF, dieser Wrestling-Szene, die in den USA riesig, eine gigantische Entertainment-Industrie auch und ist auch sehr bekannt. Und natürlich, da ist auch Trump unterwegs gewesen, schon oft schillernd und bekannt. Und wer das so ein bisschen mal gesehen hat im Fernsehen, da geht es um viel Show und immer diese Schaukämpfe.
Und
die wird da gerade irgendwie gestoßen und auf die Matte geworfen und so ein Wrestler schmeißt sich auf sie.
Was kann man sagen? Our future looks bright, America. Also mit seiner.
Aber andererseits auch konsequent, denn ich meine, im Project 2025 hatte ich ja gerade gesagt, das Bildungsministerium soll eigentlich abgeschafft werden. Ja, dann kannst du auch eine Wrestling.
She's gonna slam it on the mat. Also she's gonna wrestle with it. Nee, also Entschuldigung. Nee, aber genau, okay, vielleicht ist es auch konsequent. Sie ist auch jemand.
Sie ist immer eine erfolgreiche Unternehmerin. Also sie
und jemand, der sehr treu ist an Trump. Der hat immer unterstützt. Wie gesagt, das ist die wichtigste Kriterien für diese Jobs. Und wir sehen das auch jetzt, wenn wir kommen zu vielleicht die zwei kontroverseste Picks von Trump. Und ein ist Pete Hegseth als Verteidigungsminister. Er ist jemand, der war selber in der Militär für ein paar Jahre, hat nie so richtig eine Führungsposition gehabt, aber war selber ein Soldat. Und zuletzt war ein Moderator bei Fox & Friends, eine Fox News Nachrichtensendung.
Das ist der Mann, der uns Journalisten Hoffnung macht auf eine Karriere im zweiten Frühling
auch.
In der Politik. Quasi vom Moderatorensessel, vom Mikrofon vor der Kamera direkt auf, jetzt nicht irgendein Ministerium, sondern das Verteidigungsministerium. Ja. Das muss man sich dann schon doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht ja nicht nur, es ist der größte Posten im Haushalt, es ist das Fundament der Weltmacht USA und das ist wirklich, wo ich glaube, wir haben ja gesagt, mal sehen, ob das durch die Anhörungen durchgeht, ob der Senat sowas bestätigt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
Ja, denn also die Erfahrung ist einfach nicht da. Das ist, er wird verantwortlich für mehr als Millionen Personalsoldat überall in die Welt und ein Budget von fast
eine Billion. Ist die
Das auch dazu. Also insofern jemand in seiner Stelle mit seiner Erfahrung in so eine Position zu nennen. Also ich glaube, was wir sehen können, ist, er war immer ein Freund von Trump, immer treu, aber auch jemand, der Trump hat gemerkt in seiner ersten Amtszeit, dass er hat viele Probleme mit dem Verteidigungsministerium, weil es gab viele Karriereställe da. So Leute, die waren schon, hatten ihre ganze Karriere in dem Militär und die waren oft Kritiker von ihm. Die haben ihm versucht zu bremsen.
Gestandene Generäle.
Waren gegen seine Ideen. Und jetzt haben wir auch in die Campaign, in der Wahlkampf gesehen, dass viele von dem haben gesagt, dass sie würden für Harris wählen und dass Trump unfit, also nicht erlaubt sein soll, wieder im Weißen Haus zu kommen. Und Trump vergisst solche Sachen nicht. Und es ist dann auch der andere Teil von vielleicht seiner Kalkulation, wenn er so diese Leute auswählt, ist Rache. Und er will einen Verteidigungsminister, der wirklich treu zu ihm ist, der bestätigt seine Entscheidung, nicht wie was er hatte in 2016.
Ja, 2016 hatte er, wie gesagt, die Generäle im Kabinett, die dann auch Kontra gegeben haben, die ihn dann gefeuert haben. Er sagt dann, ja klar, sind die jetzt gegen mich, weil ich sie ja gefeuert habe, aus seiner Sicht unkompetente Akteure, aber das ist jetzt ein Unterschied. Jetzt würde da jemand das Pentagon anführen, der in erster Linie mit Trump auf einer Linie ist. Und ich habe ja neulich in den Tagesthemen ein Interview geführt mit Boris Pistorius. Und vielleicht darf ich das verraten, im Vorgespräch, bevor das Interview losging, wo es ja dann um die Kanzlerkandidatur bei der SPD eigentlich ging, sagte er auch, na, da bin ich mal gespannt. Ich würde eigentlich am liebsten über meinen neuen Amtskollegen in den USA mit Ihnen reden. Ja, in der Tat, das ist eine auch eine Personalie, die Augenbrauen.
Aber Stichwort Augenbrauen, hat. Das ist der perfekte Segway, Ingo. Das ist wirklich Augenbrauen. Matt Gaetz. Also, Gaetz ist jemand, der bekannt ist für diese Augenbrauen. Er war nominiert als Justizminister. Er ist eine jetzt ehemalige Abgeordnete aus Florida und obwohl er Jura studiert hat, hat keine berufliche Erfahrung, also in der Job. Also er war von Anfang an eine sehr kontroverse Pick. Also
die schillerndste Figur auch in der MAGA-World.
Er hat Vorwürfe gegen ihn wegen Sex mit einer Minderjährigen und illegale Drogen. Also er ist gar nicht beliebt in Haus. Eigentlich das Gegenteil. Also viele Republikaner waren auch gegen ihn. Also es gab auch einen Ethikausschuss der Repräsentantenhaus, das wollte berichten über diese Vorfälle. Das ist nicht rausgekommen, weil er ist jetzt raus. Es hat 8 Tage gedauert, aber dann ist er selber zurückgetreten und hat seinen Hut raus aus der Ring mitgenommen. Und,
genau, ja, nein, weil er hat Vorgespräche geführt mit, das muss ja alles durch den Senat und es gibt dann Anhörungen und die haben ihm schon signalisiert, okay, keine Unterstützung bekommen. Das ist zu kontrovers einfach. Ja. Selbst wenn die Vorwürfe noch nicht geklärt sind und da vielleicht auch gar nichts dran ist am Ende, allein mit sowas zu starten, ist eine Hypothek.
Aber hat mein Vater auch selber gesagt, er wird nicht bestätigt und da hat er recht.
Ja, und zwei Signale sind davon ausgegangen, von dieser gescheiterten Nominierung, wenn man so will, von Trump. Zum einen ist das ein Setback für Trump, also einer seiner lautstärksten Unterstützer, kommt nicht mit an Bord und gleichzeitig zeigt es, dass es im Senat dann doch so ein bisschen wie Widerstand geben kann, dass die Senatoren eben doch nicht alles abnicken werden. Da ist schon auch ein gewisser Stolz, da sie ja eben auch nicht nur ihren kleinen Wahlkreis, sondern eben einen ganzen Bundesstaat vertreten und eben ein sehr wichtiges Amt dann bekleiden und da auch vor allem auf 6 Jahre gewählt sind in der Regel. Insofern werden viele Senatoren jetzt sich nicht so rumschubsen lassen von Trump. Also da, das ist Teil dieser Checks and Balances, wo ich sagen würde, da das funktioniert. Gleichzeitig wird er trotzdem bei vielen Nominierungen nicht so viel Widerstand bekommen, weil auch die Senatoren sagen, okay, er hat eine überwältigende Mehrheit. Beim Popular Vote hat er diesmal auch die Mehrheit. Er hat diese Wahl so klar gewonnen. Er hat, wie du sagtest, Jeff, vorhin ein Mandat. Da werden wir ihm jetzt nicht zum Start gleich sehr viel Sand ins Getriebe werfen. Und es gab auch mal die Theorie, dass Matt Gaetz vielleicht sogar nur so ein Versuchsballon ist, damit man sagt, okay, den habt ihr jetzt als gefundenes Fressen, den habt ihr abgelehnt, aber dafür alle anderen durchwinken, bitte.
Sacrificial
Lamb. Ja, genau. Als wäre das so ein...
zu zeigen, dass vielleicht die extremste von allen war nicht erlaubt und dass die Senat könnte ein bisschen zurück pushen.
Ein Gegengewicht sein zur Präsidentschaft von
aber
Trump.
Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wenn die das schaffen, vor der Senat zu kommen, dass die haben ziemlich guten Chancen, bestätigt zu werden. Ja. Also wenn nicht, es gibt eine Option für Trump und das ist irgendwas, das heißt ein Recess Appointment. Ein Recess ist der Pause in der Schulhof zum Beispiel. Also Recess ist eine Pause und der Senat macht Pause ab und zu mal. Also jeder braucht einen Urlaub irgendwann. Und es gab eine Regel in der Verfassung, das war eigentlich Teil der Verfassung, aber das ist mit so vielen in der Verfassung, es hat Gründen in eine andere Zeit.
Mhm. Und vieles historisch gewachsen.
Genau, es hat historische Gründe. Also eigentlich eine Recess Appointment ist, wenn ein Präsident kann jemanden bestätigen ohne der Senat. Und das passiert, wenn der Senat ist in Recess, in Urlaub, in der Pause.
Ja.
Aber also früher war das so, das ist ein großes Land, es gab keine Autos, man muss manchmal mit Pferd tagelang so zurück zu der Wahlkreis oder zu der Heimat und dann nochmal tagelang, wochenlang zurück nach Washington reisen. Und deswegen gab es längere Pausen im Senat. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Man kann in ein Flugzeug steigen und da sein innerhalb ein paar Stunden. Insofern, es gibt keinen Grund mehr für diese Recess-Appointments. Aber trotzdem, viele Präsidenten haben in letzter Zeit diese kleine Löcher da im Verfassung benutzt. Also die
ja, oder
Leute,
noch nicht mal Löcher. Ich meine, wie gesagt, damals, wie du sagtest, im 19. Jahrhundert, späten 18. Jahrhundert, dauerte das wochenlang.
Ja, Löcher in dem Sinne, dass man braucht das nicht mehr. Man genau, muss es nicht mehr machen. Das ist ein bisschen abusive power, würde ich sagen. Aber das ist schon passiert. Jetzt, Trump hat gesagt, dass wenn er das braucht, dass er will eine Mehrheit für. Das ist jetzt, es gibt eine neue unter die Republikaner, er heißt John Thune, er ist der zweite nach Mitch McConnell und er hat gesagt, dass er erwartet, dass diese Mehrheit für macht eine Pause für 10 Tage oder mehr, sodass er seine Leute
da durchboxen kann.
Genau, also ohne dass die müssen durch diesen Prozess gehen. Also insofern hat Trump das schon gesagt, also das ist irgendwas, das auch ein Zeichen zeigt, dass er hat Pläne, dass er will diese Leute, weil er hat was vor und er will, dass die bestätigt werden und schnell.
Interessante Ausgangslage, denn es könnte natürlich zu einem Showdown zwischen dem Senat und dem Präsidenten dann führen, wenn er die mit aller Macht durch die Wand boxt und sagt, hier, ich schicke euch jetzt mal eine 10-tägige Pause oder wie auch immer. Denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der Senat, auch wenn er offiziell in der Pause ist, so sozusagen, das hat der Senat dann im Laufe der Jahrzehnte entwickelt, sozusagen pro forma Sitzungen einberuft, dass Leute dann trotzdem erscheinen und sagen, ah, wir sind doch hier, wir sind doch beschlussfähig, wir sind doch gar nicht in der Pause.
Ja. Jemand muss nur reingehen und der Gavel...
Einmal den Hammer aufs Pult hauen und schon wären wir beschlussfähig. Wo ist jetzt der Kandidat, über den wir abstimmen sollen? Also wir gehen jetzt hier sehr tief in den verfassungsrechtlichen Maschinenraum der Vereinigten Staaten und dieser Constitution. Aber das wird interessant, ob die dann sagen, okay, diese Spielchen, darauf lassen wir uns nicht ein. Wir wollen jeden Einzelnen bestätigen oder, ach komm, von mir aus, die kannst du jetzt durchwinken. Mhm. Und das Interessante ist ja, wenn so ein Recess-Appointment, also auch Obama hat Recess-Appointments gemacht und so, das ist quasi, wenn man jetzt ganz schnell handeln muss und nicht erstmal auf die nächste Sitzung warten muss. Aber dann sind die erstmal, die müssen danach immer noch bestätigt werden, anschließend. Aber dafür gibt es einen sehr breiten Zeitraum. Bis zum Ende des Folgejahres muss es passieren. Das heißt, wenn Trump jetzt im Januar, Februar, März eine ganze Reihe von Recess-Appointments durchboxt, müsste der Kongress oder der Senat in dem Fall erst Ende 26 spätestens darüber entscheiden und dann sind ja schon wieder Midterm-Wahlen.
Genau, also insofern, es sieht ziemlich gut für Trump. Also die Republikaner haben sowieso eine Mehrheit im Senat, 53 Republikaner zu 47 Demokraten. Und das heißt, dass mindestens 4 Republikaner müssen gegen Trump gehen. Und wir wissen, es gibt ein paar, die immer noch mehr Centrist waren und mehr Anti-Trump, aber das ist nicht genug. Ne? Man braucht 4. Insofern, er hat ziemlich gute Chancen, sein Wunschkabinett durchzuwinken.
Ja, mit ein paar sehr kuriosen Nominierungen, mit auch weitreichenden Folgen. Ein paar haben wir angesprochen, nicht alle, aber es bleiben bewegte Tage in dieser Transition Time, wie es ja genannt wird, bis zum 20. Januar. Für diese Folge aber war es das. Bevor wir uns aber ganz verabschieden, haben wir noch einen Podcast-Tipp, wie immer für euch. Und es geht diesmal um die ersten Jahre einer Band, die jeder von uns, von euch kennt, und zwar die Beatles.
Ja.
Du wusstest ja, Jiffer, dass die Band ihre ersten Auftritte hier in Hamburg auf dem Kiez an der Reeperbahn hatten, in einem Stripclub am dunklen Ende der großen Freiheit. Und die ersten Auftritte waren eine totale Enttäuschung. Der Clubchef genervt, ja, gesagt, ey, überlegt euch mal gefälligst, was ihr hier macht. Und es gibt ja diesen berühmten Satz von John Lennon. der sagte, wir sind zwar in Liverpool geboren, aber zum Mann wurde ich in Hamburg. Und insofern hat Hamburg die Beatles groß gemacht. Es gibt diesen Beatles-Platz auch auf der Reeperbahn. Und davon erzählt der neue Podcast Becoming the Beatles. Ein spannender Doku-Podcast, natürlich mit einer Menge Musik der Beatles, aber auch einer Menge verrückter Geschichten, und alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast natürlich auch bei uns in den Shownotes. In diesem Sinne, hört da mal rein und hört auch in unserer nächsten Folge rein. Wie immer freuen wir uns über Resonanz, Bewertungen und Fragen, die ihr uns schickt. Für heute sagen wir Tschüss.
Und Happy Thanksgiving.
Ja,
natürlich. Sei dankbar. Also.
Für so vieles. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.